Ich habe mir Folgendes gedacht. Von der ursprünglichen Planung war das heute so angedacht, dass wir jetzt bis um 10 Uhr, glaube ich, fast haben, steht auf dem Plan. Aber ich mache jetzt folgende Vorstellung. Wir machen das kürzer heute, aber dafür ein bisschen intensiver als mit einem Open End. Ich werde jetzt ungefähr eine halbe Stunde was sagen und dann möchten wir miteinander gemeinsam in die Gegenwart Gottes gehen und einfach mal schauen, was der Herr so für uns hat. Kennt ihr das, dass manchmal die leichtesten Fragen die schwierigsten sind? Wenn man Kinder hat, kennt man das. Ich kann mich noch erinnern, wo ich noch ganz klein war, habe ich eine Zeitung angeschaut und dann sah ich einen Toten in der Zeitung. Und da habe ich meinen Onkel gefragt, was ist denn das da? Was macht der da? Und dann sagte mein Onkel, das ist ein Toter. Und dann habe ich das erste Mal gecheckt, oder ich habe es noch gar nicht gecheckt, gesagt, was ist ein Toter? Ja, der lebt halt nicht mehr. Ja, wie, der lebt nicht mehr? Werden wir sterben? Ich kann mich noch genau daran erinnern. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was passiert denn dann nach dem Tod? Ich kann mich noch genau erinnern, was er gesagt hat. Oh, das weiß keiner so genau. Ja. Also diese schlichtesten Fragen können manchmal ganz anspruchsvoll sein. Und wir möchten uns jetzt einer ganz schlichten Frage zuwenden, die jeder von euch vielleicht sich schon mal gestellt hat. Das ist nämlich die Frage, Gemeinde, ich kürze es mal ab, wozu? Diese Frage ist anspruchsvoll. Ich kann euch sagen, ich habe mit mehreren, allen möglichen Pastorenkreisen und Leitungskreisen, geistlichen Leitern, immer mal wieder so eine Frage erörtert. Und es ist manchmal erstaunlich, wie diese Frage zum Teil nicht beantwortet werden kann. Von Pastorenprofis, ja, von Christenprofis, von Vollzeitchristen, ja, oder von langjährigen, jahrzehntelangen Christen, die können die Frage nicht wirklich beantworten. Oder sie beantworten sie und sind sich total unsicher, ob es jetzt so ist oder was anderes ist oder so. Bei dieser Frage musst du ziemlich sicher sein, dass du weißt, wozu Gemeinde da ist. Und wenn du ein Buch schreibst, dann ist das eine ganz interessante Frage, nicht die einzelnen Kapitel, wie man die nennt. Also was ist alles wichtig? Wenn ich jetzt fragen würde, was ist in der Gemeinde Jesu alles wichtig? Da könnten wir ganz viel sammeln. Aber die entscheidende Frage ist, wie nennen wir denn jetzt das Buch? Also was ist die Überschrift, über die du nichts mehr setzen kannst? Ja, wenn man zum Beispiel sagt, also die Gemeinde ist das Gefäß, wo gebetet wird. Dann kann ich wieder fragen, wozu wird denn gebetet? Ja? Oder Gemeinde ist das Gefäß, die Gruppe des Herrn, der Organismus des Herrn auf Erden, um Menschen hier auf der Erde für Jesus Christus zu gewinnen. Ist durchaus eine richtige Antwort, ja. Dann könnte ich aber wiederum fragen, wozu? Versteht ihr, was ich meine? Also immer wenn du noch fragen kannst, wozu, hast du noch nicht das oberste Ziel von dem, um was es überhaupt geht. Das ist auch für unser Leben wichtig. Also wozu machen wir das überhaupt alles? Wozu ist das hier zentral und wichtig? Was ist das Entscheidende hier? Die entscheidende Antwort, von der ich überzeugt bin, die hatten wir auch schon in einem Bibeltext gehabt. Gemeinde wozu? Es geht in erster Linie um die Verherrlichung Gottes. Jetzt muss ich das abkürzen. Gottes. Dann nehmen wir den Text aus Epheser. Passt jetzt nicht ganz drin. 1, 12. Das soll folgende sein. Verherrlichung Gottes ist das alles Entscheidende. Epheser 1, Vers 12 bis 14 ist ein super Wort, wo das sehr, sehr Gutes zusammenfasst. Das heißt nämlich, das alles, was in Epheser 1 euch gegeben ist, dass ihr zur Sohnschaft berufen seid, dass ihr Erben seid, dass ihr Kinder Gottes seid, dass ihr in der Gnade Gottes lebt, alles, was wir heute auch zum Teil schon angerissen haben, mal kurz auf einer Folie, das läuft auf einen Punkt hinaus, nämlich, dass ihr etwas seid zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist ein bisschen spezifisch formuliert, sage ich mal. Also ich finde, man muss es ein bisschen erklären. Was heißt denn das zum Lob seiner Herrlichkeit? Also wir sind gesetzt, miteinander so zu sein, dass wenn andere Menschen uns sehen, dass sie etwas von Gott wahrnehmen und dass sie deswegen dann anfangen, Gott zu preisen. Das bedeutet, du bist etwas zum Lobpreis der Herrlichkeit Gottes. Also wie eine Osram-Birne, die sozusagen brennt. Andere Menschen nehmen das wahr, hatte ich ja heute Morgen, gestern schon einiges gesagt von dem Schatz, unser Herz, was der Gott selber hineinlegt, den hellen Schein, unser Herz und dergleichen. Also er hat etwas hineingelegt, das soll aufleuchten und das nehmen andere wahr zur Verherrlichung Gottes. Das ist der erste Punkt hier, Verherrlichung Gottes. Wenn man jetzt fragt, wie konkretisiert sich denn die Verherrlichung Gottes in einem zentralen Punkt, dann ist es zum Beispiel durch einen Sabbat oder wir können auch sagen Gottesdienst. Die Verherrlichung Gottes zeigt sich darin, dass du, der du dich verpflichtet hast in einem heiligen Verpflichtung, das nennen wir Wiedergeburt, Nachfolge, ist eine heilige Verpflichtung, das ist mehr als ein Blutschwur oder sowas, das ist eine heilige Option, beziehungsweise nicht Option, einen heiligen Ruf, den du gefolgt bist und es bedeutet, beinhaltet, dass du sagst, ich möchte die 10 Gebote für mich als Marschroute des Lebens annehmen. Warum? Weil ich Gott verherrlichen will. Also die Verherrlichung Gottes äußert sich darin, dass du sagst, ich möchte mich an seine Gebote halten. Ich rede jetzt nur mal von den 10 Geboten. Und das Gebot, dass du den Sabbat halten willst, leitet sich ja ab von dem ersten Gebot. Ich möchte, weil ich den Herrn verherrlichen will, will ich ihn lieben. Ich verpflichte mich innerlich und sage, das soll meine Beziehung zu Gott sein. Und eine Konkretion dieser Liebe ist, dass ich sage, und ich möchte den Feiertag heiligen, den Sabbat heiligen. Das ist das dritte Gebot, glaube ich, gell? Und das Sabbat ist für uns heute übersetzt der Gottesdienst. Die Frage ist, wenn du schauen würdest, wie setzt sich der Gottesdienst konkret um? Also wie äußert sich der Gottesdienst? Da kann man einen großartigen Vers nehmen, Apostelgeschichte 2, Vers 42, da heißt es, sie blieben beständig, ich kürze es mal ab, im Lobpreis, in der Verkündigung und in der Gemeinschaft. Das sind drei Säulen. Lobpreis, Anbetung, Gebet ist jetzt ein Bereich hier. Verkündigung, Wort Gottes ist der andere Bereich und Gemeinschaft. Das sind die Apostelgeschichte 2, Vers 42. Interessant ist Apostelgeschichte 2, Vers 42. Was ist dort passiert? Die Menschen, die Gott nachfolgen, werden inspiriert vom Geist Gottes und durch diese Inspiration des Geistes Gottes, durch das Wirken des Geistes Gottes, formt sich ein Lebensstil und dieser Lebensstil, der wird jetzt von außen wahrgenommen, gesehen, den nehmen sie selber wahr und jetzt wird er zusammengefasst und formuliert. Versteht ihr, man hat ihnen nicht gesagt, ihr müsst im Wort Gottes sein, ihr müsst beten und ihr müsst Gemeinschaft haben, sondern der Geist Gottes treibt sie zu etwas und das Ergebnis davon ist eben, dass sie im Lobpreis sind, Verkündigung und Gemeinschaft. Also ich möchte noch mal kurz den Gedankengang hier zusammenfassen. Der Gedankengang ist, wozu Gemeinde? Gemeinde ist das Gefäß der Verherrlichung Gottes. Es äußert sich zum Beispiel darin, dass wir den Sabbat halten. Ich bin selber verwundert, dass ich sowas gerade sage. Aber wenn ich jetzt radikal konsequent denke, der Gottesdienst ist nicht optional, von der Bibel her gedacht. Das, was wir unter der Woche machen, ist nochmal ein ganz anderes Thema, was wir alles manchmal sagen, was wir noch alles machen müssen als Christen, eine andere Frage. Ich hatte damals vor vielleicht 10 Jahren bei uns in der Gemeinde sehr ernsthaft überlegt, ob wir den Sonntagsgottesdienst so wie er ist, komplett abschaffen. Ja, ernsthaft überlegt. Ob das wirklich noch dran ist in der Art, wie wir machen oder ob wir den überhaupt so machen sollen. Und jetzt war für mich die Frage, wo finde ich die Orientierung, ob der Gottesdienst überhaupt etwas ist, was Gott gesetzt hat oder ist es eigentlich nur irgendeine Tradition, die aus Kirchheim kommt oder sonst woher, ja, die man halt so übernommen hat. Und wenn du jetzt tiefer reinwühlst dich ins Neue und Alte Testament und schaust, um was geht es eigentlich, dann merkst du, und kannst es gut entwickeln. Es ist Gott etwas Heiliges, etwas ganz Besonderes, dass seine Kinder zusammenkommen, um ihn zu verherrlichen. Und das sollen sie einmal in der Woche machen und das heißt Sabbat. Ja? Und es hat sich im Neuen Testament nicht verändert. Deswegen ist Gottesdienst, wenn wir es radikal nehmen, so wie wir es tun sollten, in der Nachfolge Christi nicht optional. Ist nicht optional. Ich muss mir das selber sagen, denn ich bin jetzt nicht mehr Pastor, der, wie war das, John Wimber, war mal ganz interessant, da war das John Wimber in einem Flur, kennt ihr von Vineyard Church, der Gründer, in Pasadena und dann kam ein junger Mann ihm entgegen und dann sagte er zu dem jungen Mann, sagte John Wimber, der eine ganze Bewegung gegründet, hättest du sein können, Paul, ja? Paul, du warst heute nicht im Gottesdienst. Und dann sagte der Paul zu ihm, zu John Wimber, John, du wärst auch nicht im Gottesdienst gewesen, wenn du nicht dort hättest sein müssen. Versteht ihr, was ich meine, ja? Also, weil du eine Funktion, eine Aufgabe hast, bist du da. Ich habe jetzt keine Funktion, Aufgabe mehr oft in Gottesdiensten, ja, also wenn ich zu Hause bin. Und dann ist das eine ganz andere Frage plötzlich. Ich merke, das ist ganz anders. Das kennt man gar nicht mehr, wenn man 20 Jahre eigentlich da sein durfte, weil man ja da sein soll, ja, musste, ja, durfte. Es sei denn, du hast Urlaub. Jetzt hast du plötzlich eine andere Option. Da musst du überlegen, warum gehe ich eigentlich in Gottesdienst? Und ich kann das sehr gut verstehen, wenn hier Geschwister unter uns sind, die sagen, also, hey, meine Woche ist so voll, ich möchte gern am Sonntagvormittag mit meiner Frau oder meinem Mann frühstücken und einfach ausschlafen. Ich kann auch in den Wald gehen und dem Herrn begegnen, mache ich sehr gern. Ja, so Waldgottesdienst oder so. Das ist alles absolut verständlich. Ich würde nie sagen, du, da fahre ich dir an die Karre, kann ich nicht verstehen und so finde ich daneben. Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Nur wenn wir wirklich von der Stringenz der Linienführung denken, was es bedeutet, Christ zu sein, hat Gott gewisse Eckdaten gesetzt, wo er sagt, von sich aus, die sind mir persönlich sehr wichtig. Ja? Da hat er nicht uns gefragt, auch nicht in Kirchheim, Kempten, fragt uns nicht. Die sind mir sehr wichtig. Und wenn er sagt, das ist mir sehr wichtig, dann unterstreicht er das mit einer Begrifflichkeit, das nennt er heilig. Das ist mir was ganz Besonderes. Das hat etwas ganz Außergewöhnliches. Jetzt kommen wir, und da muss ich schon sagen, das muss man auch hier gerecht halber sagen, in eine ziemlich große Verpflichtung rein. Wie gestalten wir Gottesdienste? Weil im Grunde genommen ist der Gottesdienst als Schabbat, als Verherrlichung Gottespunkt miteinander für den Christen gesetzt. Deswegen sagt Hebräerbrief, versäumet nicht die Versammlung und diese Dinge. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich weiß, ich kenne das auch von Kempten, das bringt überhaupt nichts, wenn ich jetzt den Leuten mit irgendeinem Imperativ von Stefan Vater komme. Sondern es muss eine göttliche Weisung sein an uns, wo wir sagen, hey, das ist was, was uns gemeinsam heilig ist, weil es dem, dem wir nachfolgen, weil es ihm wichtig ist. Versteht ihr, was ich meine? Also 1. Johannes 4, dieses bekannte Wort, Gott ist die Liebe, das kennt man überall, wird ja rauf und runter, ich wollte schon sagen, genudelt, das wird aus dem Zusammenhang gerissen, manchmal ganz schlimm. Also 1. Johannes 4, Gott ist die Liebe, das ist so nach dem Motto, Gott ist, empfindet alles als gut, was du machst und so, das ist überhaupt nicht der Kontext, ja. Sondern es heißt, Gott ist die Liebe und wenn du Gott liebst, dann wirst du seine Gebote halten, stackt 1. Johannes 4. Und seine Gebote sind nicht schwer, heißt das, das stimmt nämlich auch. Das sind nicht 500 Gebote oder so, es sind Eckdaten, die er gesetzt hat an den 10 Geboten entlang, die für uns zur Entwicklung, zum Aufblühen extrem wichtig sind. Also dieser Raum hier könnte man auch bezeichnen als einen Entwicklungsraum der Freude, das ist sehr wichtig. Der Herr möchte nicht, dass hier irgendwelche Zwangsmechanismen drin sind. Ich weiß nicht, ob ihr John Piper kennt, der hat da sehr viel Wert drauf gelegt, der Theologe. Gott möchte verherrlicht werden durch Kinder, die sich freuen an ihm. Ja, also ich habe das, weiß nicht, ob ich es heute Morgen erwähnt habe, ich habe ja auch zwei Töchter, das wisst ihr. Und wenn ich daran denke, dass, wenn die zwei Töchter jetzt da wären, stellt euch vor, ihr würdet die nachher ansprechen, die sind ja 20 und 22, sind durchaus gut sprachfähig, ja. Ihr würdet die ansprechen und sagen, wie ist denn so euer Vater, der da vorne da, wie ist der so? Jetzt stellt euch vor, die würden sagen, naja, also ganz ehrlich, wenn der da vorne steht, ist eine Sache, wie der zu Hause ist, ist eine andere Sache. Und es ist halt so, wir brauchen den halt, wenn wir Geld brauchen. Dann ist der halt wichtig. Ja, so Beziehungen gibt es von Christen, das würde umgemünzt heißen. Also mit Gott wollen wir eigentlich nicht so viel zu tun haben, aber den brauchst du halt für Vergebung der Schuld und Sünden. Oder wenn es in deinem Leben mal wirklich ganz dumm rausläuft und du echt Hilfe brauchst und du so im Mist bist, dann, oder wir krank sind, dann brauchst du halt Gott, dann kommst du zu ihm. Aber ansonsten meide ihn besser. Und das sagt Gott, ey meine Kinder, das möchte ich nicht, dass das so zwischen uns ist. Ich möchte nicht, dass du in den Gottesdienst gehst, weil du sagst, boah, da muss ich jetzt hingehen, das muss ich jetzt machen und ich habe überhaupt keine Lust und so. Das ehrt den Herrn nicht. Das möchte Gott nicht. Gott möchte, dass du als Kind fröhlich bist. Er hat dir 168 Stunden in der Woche gegeben. Jeder von uns hat 168 Stunden. Man könnte das mal durchgehen, was wir in diesen 168 Stunden machen. Wäre ein ganzes Thema für sich. Der durchschnittliche Christ in Kirchheim-Tech, wisst ihr, wie viele Stunden der Social Media und Fernseh schaut und Internet und so Zeug außerhalb seiner Arbeitszeit? Der durchschnittliche Christ, der jetzt gerade hier sitzt, statistisch gesehen. Die Jungen, die Mittelalterlichen und die Älteren und so, von wegen da, die Jungen sind da viel schlimmer, das stimmt nicht. Die Medien, die nutzen andere Medien. Der Durchschnitt ist ziemlich ähnlich. Meine Altersklasse plus X, da ist der Anteil vom Fernsehen höher. Das machen Junge vielleicht gar nicht mehr und so. Wisst ihr, wie viele Stunden das sind? Im Schnitt, am Tag. Wenn man es ganz konservativ rechnet, zwischen 2,5 und 3 Stunden am Tag. Ja? Im Schnitt. Ja? Und ich kenne mich, ich glaube das selber bei mir als nicht. Und es wäre ein anderes Thema. Aber es wäre mal sehr lohnenswert, dass du das mal für dich richtig notierst, wie du selber das machst. Das gilt nicht jedem von uns, aber ich bin selber so einer. Ich bin da voll dabei. Ja? Ich stehe morgens auf, gucke dann gleich mal am Handy nach und dann gucke ich immer wieder Nachrichten nach und so. Am Abend gucke ich Nachrichten nach und so weiter. Das Thema ist jetzt nicht, dass das alles schlecht wäre oder so, das ist ein anderes Thema, sondern die Sache ist, wir haben schon Zeit. 168 Stunden arbeitest du nicht in der Woche, auch du nicht, wenn du selbstständig bist. Selbst wenn du 60, 70 Stunden arbeitest, ich kenne das auch, ich habe über Jahrzehnte 70 Stunden gearbeitet, ganz viele machen das von uns, du hast dennoch Zeit. Das hört sich verrückt an, ist aber so. Die Frage ist nur, für was nehme ich mir dann noch Zeit? Und der Herr sagt, der Sonntagmorgen soll für uns was besonders Heiliges sein. Versteht ihr, wenn das uns nicht Gott selbst in unser Herz pflanzt, als Christen Nachfolge, dann wird sich etwas zerfleddern in unserer heutigen Zeit, weil das Heilige nicht mehr das die Klammer setzt, die zentral ist für uns. Und das kann nur kommen durch die persönliche Beziehung zum Herrn, indem wir sagen, hey, das ist ein Entwicklungsraum, den der Herr uns geschenkt hat. Also Gemeinde, wozu? Der eine Punkt ist, Verherrlichung Gottes äußert sich im Schabbat, im Gottesdienst, in, sage ich mal, heiligen, besonderen Zeiten, die wir uns miteinander nehmen, um ihm Anbetung zu bringen, in der Verkündigung, Gemeinschaft mit ihm weiterzukommen. Das ist das eine, was ich heute noch hier weitergeben wollte. Jetzt kommt was anderes noch. Gemeinde, wozu? Man könnte es auch nochmal anders ein bisschen skizzieren. Das hatte ich, glaube ich, mal in der Ältestenschaft bei euch schon mal gebracht. Wenn man das Fundament nimmt, nehmen wir das mal Epheser 2, Vers 20. Ihr seid erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Die leichteste Übersetzung da oder die leichteste Auslegung davon ist Altes und Neues Testament. Jedes Gebäude hat eine Säule. Dann gibt es hier ein Dach, wenn man das mal so nimmt. Diese eine Säule hier, von dem der Herr sagt, die ist mir außergewöhnlich wichtig, ist Matthäus 22, Vers 37. Da sagt der Herr, das Wichtigste ist, dass du deinem Herrn von ganzem Herzen liebst und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Eigentlich ein fantastisches Wort. Denkt an gestern Abend, es geht um unser Herz. Was zirkuliert in unserem Herzen? Und es ist großartig, dass der Herr sagt, das Zentrale ist, ich möchte, um was geht es wieder, wenn ihr an heute Morgen denkt? Jesus sagt, kommt zu mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das Erste ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist möchte zu dir eine persönliche Beziehung haben. Und diese Beziehung wird spezifiziert durch Liebe. Liebe ist, übersetze ich für mich mal als Anerkennung, Wertschätzung. Das ist mir wichtig. Den Menschen, den ich liebe, der ist mir wichtig. Kennt ihr das, wie wertvoll das ist, wenn du einen Freund hast, der dich anruft, um nur zu fragen, wie es dir geht? Kennst du sowas überhaupt? Ich habe das viele Jahre überhaupt nicht gehabt. Ich habe mit 7, 38, war ich so alt? Über 40 war ich, glaube ich. Da habe ich gemerkt, boich, ich bin so viele Abende weg gewesen. Ich war 5 bis 6 Abende im Schnitt mit der Gemeinde, für irgendwie Gemeinde weg. Und dann habe ich nach einer Zeit gemerkt, Stefan, du bist asozial geworden. Du hast keine Freunde mehr. bist du die ganze Zeit für die Gemeinde weg. Du hast überhaupt keine Freunde mehr. Ich hatte früher viele Freunde. Ich bin asozial geworden. Neulich war ich mit einem Geschäftsmann essen und da sage ich ihm das so, du, da habe ich gemerkt, ich bin asozial geworden. Da sagt der Geschäftsmann zu mir, ja, genau das ist es. Ich bin asozial. Ich habe neulich überlegt, was stimmt bei mir nicht. Genau das ist es. Der war ganz happy da jetzt. Ich bin asozial, ja. Das heißt, ich mache so viel abends mit allen möglichen Sachen arbeitsmäßig, du hast überhaupt keine Kultur mehr von Freundschaft. Das ist eine Katastrophe. Ja, Katastrophe. Ich habe das bei mir an einem Geburtstag gemerkt, irgendwie um die 40 rum. Mich hat niemand mehr angerufen, der unter 60 war. Das waren noch die Ältesten. Ich habe keine Freunde mehr gehabt, nichts asozial. Ja. Und da habe ich gedacht, das musst du ändern. Du brauchst Freunde. Da habe ich gebetet, ich habe jetzt richtig gute Freunde. Und ich sage ausdrücklich, wir brauchen Freunde auch in der Gemeinde, die richtige Freunde sind. Oder Freundinnen natürlich dann für Mädels oder Frauen, ja. Ist ja klar, richtige Freunde, die lieben dich und das Liebe bedeutet, sie haben Interesse an dir. Das ist was ganz Großartiges. Ich habe jetzt 2-3 Freunde, wir treffen uns regelmäßig zum Gebet als Männer, das ist richtig super. Dann waren wir mal in Israel, haben da ein Wochenende verbracht und haben da so ein 1,5 Kilo Steak versucht miteinander zu töten und so, also so ein, wie heißt der, Terminator Burger hieß der und so, also Männersachen halt, gell, wo Männer halt davon schwärmen, wenn sie wieder nach Hause kommen, der Terminator wird terminiert und so, ja, so halt. Also es ist lustig, was das für Leute sind, so Geschäftsleute und so, aber wenn man dann untereinander so im Freundeskreis ist, dann kommt doch das Kind voll durch beim Mann so, ja. Frauen sind dann vernünftig, das ist alles anders und so. Das ist schon so, oder? Also ich finde Frauen sehr vernünftig, ist ja nichts für mich. Entschuldigung. Okay. Okay. Ihr wisst, was ich meine. Wir brauchen dringend solche fröhlichen Beziehungen innerhalb der Gemeinde, weil Gott selbst möchte, dass wir zu ihm eine solche fröhliche Beziehung haben. Wenn Gemeinde, ich weiß, wie umkämpft es ist, ja, ich bin ja 20 Jahre im Gemeindedienst gewesen, wenn Gemeinde untereinander, wenn wir hier nicht Freundschaftsebenen haben und pflegen und machen, dann bricht was weg. Wenn ihr an die andere Folie denkt, unten, wo da steht Gemeinschaft, so im Nebensätzlein, Verkündigung, Wort Gottes, Gemeinschaft. Gemeinschaft ist total zentral für einen Gottesdienst. Wir waren mal 2012 5 Wochen in den USA als Familie, also mit unseren Kindern. Und an jedem Sonntag waren wir in einem Gottesdienst von Bronx, in Bronx in New York. Da haben die rausgeleuchtet, boah, da merkt man erstmal, wie weiß wir sind, ja. Also so, boah, wie so Glühbirnen, das waren nur so schwarze, dann kamen da so alte Omis nach vorne. Also da dachte ich, was ist das denn jetzt, das kann nichts werden hier. So sind die nach vorne gekommen und dann ging die Musik an, neben mir saß meine Tochter, die ist auch Lobpreiserin. Du hast echt gedacht, die haben da eine CD eingelegt. Da war eine Fulminanz, ein Klang, eine Dynamik, ein Groove drin. Das war der Hammer, ey. Boah, das war ein Worship-Team. Hey, die hätten alles locker eure Eltern sein können. Ja, da war nichts unter euren Eltern vom Alter, ja. Aber da hast du gemerkt, die haben was gehabt, ja. Aber es war eine relativ kleine Gemeinde, vielleicht mit 70, 80 Personen. Dann waren wir in der Gemeinde Bill Heidels mit an dem Wochenende 20.000 Leute da. Und am Schluss fragte ich dann meine Kinder, in welche Gemeinde würdet ihr am liebsten gehen? Ja? Einfach mal so, was sagen die zwei Mädels so? Zwischen 14, 16 waren die damals. Und dann sagten sie, also in dieser eine Gemeinde schon mal nicht, die fiel raus. Und meine Frau und ich sagten, ja, die fällt für uns auch gleich raus. Das war eine Baptistengemeinde. Ja, aber das war nicht der Punkt. Der Punkt war, der Gottesdienst, die Verkündigung, der Lobpreis war sehr gut. Aber danach, das war nicht so günstig. Das war nämlich so, danach haben die übereinander geredet und uns da reingenommen in ihre Spannung. Wir waren Gäste, was interessiert mich das, ja? Und dann, oh, der Pastor da und der und die Tante und die Erna und so. Und haben dann danach geredet, wo du gemerkt hast, boah, da muss ich kein Teil von sein, ja? Versteht ihr, was ich meine? Das, was nach dem Gottesdienst ist, die Gemeinschaft ist die Fortsetzung von Gottesdienst, ja? Und was nach dem Gottesdienst ist, ist ziemlich turbo wichtig für uns in der Gemeinde, wie wir reden miteinander, wie wir aufeinander zugehen und so weiter. Die Gemeinschaft zeigt, was zirkuliert unter uns. Das müssen wir sehr fördern und da müssen wir, ist genauso heilig und wichtig wie die Verkündigung oder die Anbetung. Oder man kann sagen, die konkretisierte Anbetung im Miteinander, wie wir das dann äußern und umsetzen, siehst du danach in der Gemeinschaft. So kannst du es ja auch sagen, ja. Ich kann ja nicht den Herrn anbeten und nach dem Gottesdienst sage, ja, das war ja versteht, da ziehe ich übers Lobpreisteam her oder so. Das passt nicht, das ehrt nicht Gott. Deswegen diese Bereiche zusammen, den Herrn hier zu verherrlichen. Und das hat sehr viel mit dieser ersten Säule zu tun. Ey, du bist freigesetzt, den Schöpfer der Dinge zu lieben. Das ist großartig. Hey, ihn wertzuschätzen, anzubeten. Denkt an dieses 3K, niederknien, konsequent in deiner Kammer 5 Minuten am Morgen den Herrn anbeten. Das justiert dein Herz. Das ist eine Säule, die ist megamäßig. Und das Interessante ist, wenn wir den Herrn lieben, dann sagt er, dann kommt etwas in eine Zirkulation hinein. Es gefällt ihm nämlich, dass er sagt, da wird auch was freigesetzt für deinen Mitmenschen, ihn zu lieben und für dich selbst, dich anzunehmen. Dem Herrn macht es Ehre, wenn du dich am Morgen anschaust im Spiegel, dass du dich freust, was du siehst. Meine Mutter ist echt eine charmante Lady, die ist mittlerweile 84, die sieht nicht mehr so aus wie mit 30. Die war sehr hübsch, ist ein bisschen schrumpfeliger geworden. Und dann sagte sie Folgendes, sie hat grauen Star gehabt, dann wurde sie operiert an Augen und dann konnte sie wieder klar sehen. Und dann guckt sie in den Spiegel und denkt, boah, was ist das denn für eine da drin? Boah, ist die faltig, ey. Das gibt's ja gar nicht. Hat meine Mutter so erzählt. Da sagte sie, okay, 2 Dinge. Erstens, man muss es mit Humor nehmen. Zweitens, du wirst trotzdem gewaschen. Ja. Also versteht ihr, was ich meine damit? Sich selber annehmen mit seinen Macken. Ich habe ja 2 Töchter, das sind hübsche Mädels, aber die haben auch am Körper irgendwo Macken, so wie jeder das hat. Und ich habe gesagt, ihr müsst über die Macken drüber stehen, ihr müsst drüber lachen können. Wenn die euch gefangen nehmen, ja, so à la Borderliner, und du willst da, versteht ihr, was ich meine, du wirst krank dann. Sich selber annehmen, auch als Mann, dich anzunehmen, in der Regel ist die Schlacht nicht vorm Spiegel, sondern mehr in deiner Frage, wie sehe ich das Werk meiner Hände, kann ich mich annehmen, was ich geleistet habe, was ich gemacht habe, ist eine ganz heiße Frage für uns Männer. Kann ich mich selber annehmen, mich lieben, mich wertschätzen? Und das ist das erste Gebot, da zirkuliert Unglaubliches, wo der Herr sagt, das ist zentral, eine zentrale Säule. Die zweite Säule, wo Jesus sagt, das ist zentral, das haben wir nicht wir optional bestimmt, Matthäus 28, 18 folgende. Mir ist gegeben, das ist auch ein interessantes Paradox, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, deswegen geht ihr hin. Das ist interessant, oder? Stell dir vor, ich wäre Jesus, sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, deswegen gehst du, Susanne, hin, ja? Da hat man ein paar Zwischenfragen eigentlich, wenn es dir gegeben ist, warum gehst du dann eigentlich nicht hin? Warum muss ich dann hingehen und so? Ja, aber er sagt, weil ich dich bevollmächtige, das zu tun. Ja, also ich möchte, dass ihr hingeht und das Evangelium verkündigt allen Menschen. Diese 2 Säulen, ich halte es für einen Riesenwurf, das kommt ja ganz stark von Rick Warren, der aus dem Wust, was Christen alles machen sollen, da blickt ja keiner mehr durch dann mit 500 Sachen und da hinten, was da alles in diesem großen Gebäude ausliegt, die 7 Schritte zur Erweckung, die 40 Schritte in die XY rein, habt ihr vielleicht gesehen. Ich weiß es nicht, von wem das ist, aber du kriegst zu jedem Ding, kriegst du irgendwelche Steps angeboten, was du machen sollst. Da verlierst du immer einen Überblick, was wir alles machen sollen als Christen. Das wird ganz Christus fokussiert es und sagt selber, das ist das Wichtigste und das hier ist mein Vermächtnis. Ja, bevor er gen Himmel fährt, sagt er so, darum geht's und diese 2 Dinge sind die Säulen. Jetzt möchten wir Folgendes machen heute miteinander. Wir möchten jetzt hingehen und gemeinsam etwas freisetzen, aktivieren unter uns. Wir sind jetzt die das gleich machen. Und zwar, wir machen das hier. Wir werden jetzt gemeinsam etwas machen, dass wir uns einander dienen, weil wir den Herrn verherrlichen wollen, weil wir was freisetzen wollen unter uns. Der Sinn dieser Freisetzung ist, dass wir dadurch vom Geist Gottes inspiriert werden, Licht und Salz zu sein in unserem Umfeld. Und das ist wieder der Sinn des Ganzen, haben wir wieder die Verherrlichung Gottes, das ist der Sinn vom Ganzen. Also wenn wir gemeinsam berufen sind, den Herrn zu verherrlichen, in diesen Eckpunkten, wie ich das Gebäude der Gemeinde jetzt gezeigt habe, und hier sind wir drin als Glieder dieser Gemeinde, Teil davon, und wir beten jetzt, wir werden jetzt was miteinander machen, damit etwas aufleuchtet, freigesetzt wird, was mit Licht- und Salzwirkung zur Verherrlichung Gottes zu tun hat. Da möchte ich jetzt gleich überleiten. Ich möchte noch mal kurz den Gedankengang von heute Abend zusammenfassen, bevor wir dann in den Bereich kommen. Gemeinde wozu ist die oberste und zentralste Antwort, wir sind berufen, etwas zu sein zum Lob seiner Herrlichkeit, ihn zu verherrlichen. Die Verherrlichung Gottes zeigt sich darin, dass wir das tun, was er sagt. Und was er sagt, ist nicht schwer. Aber eins, was er sagt, das ist mir selber ein Punkt, der mich gerade sehr beschäftigt ist, der sagt, hey, wir sollen zusammenkommen, einmal in der Woche, um den Herrn gemeinsam zu verherrlichen. Das hat mit Schabbat, mit Gottesdienst zu tun. Im Gottesdienst, das ist auch nicht optional, was wir im Gottesdienst machen, da muss etwas von Anbetung da sein, von Verkündigung, die wegweisend ist, und von Gemeinschaft. Apostelgeschichte 2, Vers 42, wo es heißt, sie blieben beständig in diesen Dingen. Das haben die nicht gemacht, weil es ihnen gesagt worden ist, sondern das haben die gemacht, weil der Geist Gottes sie dahin geführt hat, weil das mit lebendigen Christen zu tun hat. Das Gemeinde als geistliches Haus gesehen auf dem soliden Fundament von altem Neuen Testament mit den zwei zentralen Säulen, die Jesus herausgreift. Das eine zirkuliert um die Liebe zu unserem Herrn, zu unseren Mitmenschen, zu uns selbst, und das andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, egal wo sie sind. Das ist unser Nächster, sollen wir mit dem Evangelium erreichen. Und das sollen wir machen, damit der Herr verherrlicht wird. Jetzt würde ich uns Folgendes vorschlagen heute Abend. Wir werden jetzt eine Zeit nehmen von ungefähr 25 Minuten, wo wir füreinander beten in Gruppen, 4 bis 5 Personen. Und ich würde euch bitten, Folgendes zu tun. Wir werden nicht heute in seelsorgerliche Ebene eintreten. Ja? Ich lese gerade ein Buch von einem Rabbiner, weil die über den Schabbat sehr viel zu sagen haben. Da ist im Christlichen sehr mau, ja, über einen Rabbiner. Und der sagte, es ist ganz wichtig, vom Alten Testament her gedacht, dass wir am Sabbat keine Fürbitte leisten. Ja? Denn das ist wieder ein Leistungsgedanke dahinter. Du willst wieder was produzieren. Du willst was verändern im Sinne von Fürbitte. Und ich möchte euch bitten, möglichst, wenn jetzt jemand sagt, mir geht's total, ich habe eine ganz mega, mega Sache, ist das nochmal ein anderes Thema, ja. Aber wir hatten heute auch eine super Zeit, fand ich, in der Kapelle drüben. Ich fand es total genial für alle, die nicht da waren. Das war so eine tiefe Zeit. Ich fand das echt stark, wie als Gemeinde eingetreten seid. Das waren ja, ich weiß nicht, wie viele da waren, war recht gut besetzt so. Wie intensiv diese Zeit war, wo wir Geschwister in Not vor dem Herrn gebracht haben. Das hat wirklich seinen Platz und Raum. Aber jetzt möchte ich euch um Folgendes bitten, dass wir das jetzt hinten anstellen. Wir werden was anderes machen. Wir wollen beten dafür, dass du dich deiner Person, für die du betest, dich zuwendest und betest, dass der Geist Gottes, was er hineingelegt hat in diesen Menschen, in dir als Person, dass das in den nächsten Wochen und Monaten, was Gott an Saat hineingelegt hat, an Gaben, an Potenzialen, dass es noch stärker hervorkommt. Es ist ja nicht so, dass da nichts hervorgekommen ist bei uns. Wir leben ja auch schon in den Dingen, preist den Herrn. Aber es geht darum, Gott hat seine Saat ausgesät in dein Herzen. Kennt ihr diese Saat-Dinger, die es da gibt, wo man nicht genau weiß, was drin ist? Solche halbe Wundertüte, ja, die ist auch in dir drin. Verschiedene Samenkörner und du weißt gar nicht, was da genau alles drin ist. Das ist das Überraschungspaket des Herrn. Ja. Und wir beten, dass das hervorkommt, übrigens unabhängig von deinem Alter. Ich sehe jetzt gerade drei ältere Herrschaften. Ja. Wenn ich an meine Mutter denke, die ist jetzt auch 84. Ja, das ist echt wichtig. Wenn ich an meine Mutter denke, die ist 84. Und wenn ich sehe, wie meine Mutter im Geist Gottes oder an Horst Stricker, unseren Seniorpastor, ist jetzt 80 geworden, wie der voll noch da ist und seine Berufung in seiner jetzigen Zeit auch annimmt und sich modifiziert, der ist noch voll da. Ja. Das ist nicht so, dass wenn man 80, 90 ist, heute war doch süß, da haben haben wir uns unterhalten, da kam so ein älterer Herr, der saß da neben mir und wir haben uns weiter unterhalten, plötzlich stupft er mich an und sagt, wissen Sie, wie alt ich bin? Ja, hat er zu mir so gesagt. Oder ich war ein bisschen unangenehm, er sah schon alt aus, da habe ich gesagt, ich glaube schon über 70. Und dann sagt er, 87 bin ich, ja. Der machte auf mich noch einen recht frischen Eindruck, also so im Mindset, ja. Und egal wie alt du bist und wie du dich fühlst, Gott hat Kostbares hineingelegt auf zur Entwicklung der nächsten Monate und Jahre in deinem Leben, zur Verherrlichung des Herrn. Und das kommt nicht einfach so von alleine hoch oft, sondern Paulus sagt, denke an die Gabe, die in dir liegt, durch Auflegung meiner Hände oder durch Auflegung der Hände von Ältesten haben wir für dich gebetet, dass das hervorkommt. Wir sollen beten, dass Dinge auch, die Gott dir geschenkt hat, dass zum Beispiel das, was wir heute Morgen hatten, dass etwas von Kühnheit, von Freimütigkeit hochkommt in dir und mir. Paulus sagt einmal, betet für mich, dass mir Kühnheit verliehen wird. Das ist nicht so, dass der einfach Kühnheit gepachtet hatte. Das stimmt nicht. Ja? Es gibt Menschen, die plötzlich in eine Kühnheit hineinkommen, da hättest du nie gedacht, dass es so ist. Und andere, die sehr kühn wirken, ich vielleicht, totale Feiglinge sind. Es hat immer mit der Freisetzung dessen zu tun, was Gott macht. Und hier möchten wir füreinander beten, dass Gott dir das ins Herz legt, was für dich jetzt wichtig ist und dass er das vom Geist Gottes in Berührung bringt und hervorhebt, freisetzt, im Sinne von, dass da etwas frei wird, auch für dich, was jetzt heute dran ist. Und wenn du heute betest oder wenn wir beten füreinander, dann hör doch auch, wenn du für jemanden bittest oder betest und das vor Gott bringst, ob dir vielleicht Gott auch ein prophetisches Wort gibt, einen Gedanken gibt, was du weitergeben könntest, ein Bibelwort oder sowas, in den verschiedenen Bereichen, dass wir uns da wirklich untereinander dienen. Und rechne damit, Gott möchte uns dienen. Warum will er das? Weil er uns liebt. Und weil er möchte, dass die Dinge, die in dir liegen, auch zur Verherrlichung Gottes hervorkommen. Gemeinde, wir hier, wir sind ein Entwicklungsraum, auch Gaben zu fördern und freizusetzen. Das mit im Sinn von Gemeinde, diesen Kasten, den ich rumgesetzt habe, Gemeinde als Entwicklungsraum von Freude, von Freisetzung, von sich einander fördern. Und in dem Sinn, lasst uns jetzt Gruppen bilden. Ist das verständlich gewesen, oder? Ja? Müsst ihr sagen, also wenn das... Lasst uns Gruppen bilden. Ich würde sagen, 4, 5 Personen. Ich weiß nicht, ob ihr Jungs, Jugendliche meine ich jetzt, alle so zusammen hier sein wollt oder ob ihr so den Impuls habt, euch zu mischen. Ich denke besser, ihr solltet euch mischen. Wisst ihr warum? Weil Apostelgeschichte 2 sagt Folgendes. Apostelgeschichte 2 sagt, die Jungen werden das empfangen, die Mittelalterlichen das und Theo, ich darf sagen, die Älteren das. Ja? Wir sind jetzt 3 Generationen. Und das Interessante ist, Theo, gell, heißt so, was der Theo empfängt oder ich oder du, das ist nicht das Gleiche. Und interessant ist, ich habe mehr Lebenserfahrung als du, aber das bringt mir nichts, wenn ich nicht das höre, was Gott dir gegeben hat. Denn wenn du das nicht einbringst, habe ich es nicht. Wir sind da wirklich abhängig voneinander. Ich glaube, es gibt so eine Abhängigkeit, Pädagogik des Heiligen Geistes, uns auch als Generation zusammenzuführen. Und deswegen wäre es super, wenn ihr euch mischt hier. Als junge Leute so unter die Älteren, genau. Ja, das wäre super, dass wir einfach füreinander beten und segnen. Lasst uns eine Zeit nehmen, kommt jetzt aufeinander zu, bildet so Gruppen, 4, 5 Personen. Wir haben jetzt